Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
In der nächsten Woche beginnt das größte jüdische Filmfest in Deutschland, nämlich das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Wir schauen in das Programm und stellen Ihnen einige Filme daraus vor und damit Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Juicy ist ein Wortspiel, das die englischen Wörter Juice und Juicy, also Juden und saftig, miteinander verbindet. Ob sie nun in Berlin Saftjuden kicken können, bleibt völlig ihnen überlassen. Fest steht aber, vom kommenden Dienstag bis Sonntag ist Juicy der Titel des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg. 43 Filme wird es geben und zwei Serien, die in Potsdam und Berlin zu sehen sein werden. Das sind jetzt zu viele, um alle vorzustellen, deswegen schauen wir vor allem auf die Filme mit Ukraine-Bezug. Der älteste Film kommt aus Hollywood. Broken Barriers Kava ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1919, erzählt eine Liebesgeschichte aus einem ukrainischen Dorf und zeigt quasi nebenbei jüdisches Leben in Galizien. Der Film wird auf dem Festival während der Vorführung live vertont werden. Andere Filme setzen sich mit der Verfolgung und Vernichtung jüdischen Lebens in der Ukraine nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auseinander. Wolfgang Martin Hamdorf hat die Filme bereits gesehen.
Häuser explodieren und Brücken werden gesprengt. Panzer rücken vor. Sind Bilder eines Angriffskrieges. Am 22. Juni 1941 überfällt Deutschland die Sowjetunion. Von Anfang an werden gezielt Juden verhaftet und ermordet. Es gibt Pogrome in Lemberg und anderen Orten. Am 19. September 1941 erobern die Deutschen Kiew. Ein sowjetischer Artillerieangriff ist der Vorwand für die Vernichtung aller jüdischen Menschen in der ukrainischen Hauptstadt. Über zwei Stunden lang rekonstruiert der ukrainische Regisseur Sergej Losnitsa in seinem Dokumentarfilm Babi Yar Kontext die Vernichtung der Juden unter deutscher Besatzung bis zur Ermordung von 33.771 Juden und Jüdinnen in der Schlucht von Babin Yar am 29. und 30. September 1941. Dabei hat der eigenwillige Regisseur die Aufnahmen aus deutschen, russischen und ukrainischen Archiven mit Musik, Geräuschen und Stimmen nachvertont. Es gibt keinen Kommentar. Er arbeitet nur mit knapp formulierten Zwischentafeln und Auszügen aus dem Essay »Die Ukraine ohne Juden«, den der sowjetische Schriftsteller Wassily Grossman unmittelbar nach den Massakern verfasste. Mit beeindruckenden und erschreckenden Archivbildern erzählt Sergej Losnitsa von Völkermord und Kollaboration. Er kommentiert nicht, allein die Montage der Bilder macht seine Position deutlich. Am Ende gibt es einen Prozess und 12 Nationalsozialisten werden öffentlich erhängt. Aber die Schlucht, der Ort des Verbrechens, wird 1952 auf Anweisung des Stadtrats von Kiew mit Schutt und Abwasser aus der benachbarten Backsteinfabrik angefüllt. Für den Regisseur auch eine Metapher für den Umgang der Sowjetunion mit der Shoah auf sowjetischem Territorium.
Diese Geschichte wurde während der ganzen Sowjetzeit unterdrückt. Erst nach 1991 machten sich Historiker daran, alles gründlich zu untersuchen und die Ereignisse zu rekonstruieren. Und noch einmal 30 Jahre später entstand dieser Film.
Sergej Losnitsas Film zeigt, wie der NS-Terror von Anfang an willige Helfer findet. Frauen und Männer in ukrainischen Trachten heben den Arm zum Hitlergruß oder schwenken Hakenkreuzfähnchen. Passanten jubeln den Wehrmachtsfahrzeugen zu, ukrainische Helfer prügeln jüdische Häftlinge. Prominente Nationalsozialisten wie der Generalgouverneur Hans Frank werden von Kindern und Frauen mit Blumen beschenkt. Bilder, die auch heute noch in der Ukraine provozieren, sagt Bernd Buder, der Leiter des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg.
Also der Film zeigt ganz eindeutig, dass es in der Ukraine auch viele Kräfte gab, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, die auch Mitverantwortung tragen für den Mord an den Juden. Ganz unbestritten davon, dass es in der Ukraine gleichzeitig unglaublich viele Partisanen gab. Es gab auch viele Leute, die Jüdinnen und Juden geholfen haben. Also man kann sicherlich sagen, dieses Land war geteilt, aber es gab eine Kollaboration.
Mit der zwiespältigen offiziellen Haltung der stalinistischen Sowjetunion zur Shoah setzt sich der israelische Dokumentarfilm »Das Geheimnis des Schwarzen Buchs« auseinander. Dieses Schwarzbuch sollte die Verbrechen der Wehrmacht an der jüdischen Bevölkerung auf dem Territorium der UdSSR dokumentieren. Damit wurde der prominente Schriftsteller Ilja Ehrenburg beauftragt. Später kam noch sein Kollege Wassily Grossmann dazu. Aber das Schwarzbuch wurde kurz vor seiner Veröffentlichung 1947 in der UdSSR verboten. Es passte nicht in die offizielle Opferdoktrin des Regimes, der zufolge Juden keine stärker als andere verfolgte Gruppe seien. Das Schwarzbuch, so erklärt der US-amerikanische Historiker Joshua Rubinstein im Film, thematisiere darüber hinaus den Antisemitismus in Teilen der ukrainischen, weißrussischen, russischen und litauischen Bevölkerung.
Sowjetische Beamte teilten Ehrenburg und Grossmann mit, dass es viel zu viel Material darüber gäbe, wie sowjetische Nachbarn ihre jüdischen Nachbarn verraten hätten. Der Bericht müsse sich aber auf die Verbrechen der Deutschen konzentrieren und nicht auf diese Nebenaspekte des Holocausts.
Es gelingt Regisseur Boris Mavzir, mit Archivmaterialien, Animationssequenzen und Interviews über die Geschichte des Schwarzbuchs den stetig ansteigenden Antisemitismus unter Stalin zu erzählen. Ausgrenzungen, Verfolgungen und Morde. Exemplarisch stehen dafür die Schicksale der Mitglieder des antifaschistischen jüdischen Komitees. 15 von ihnen wurden 1949 verhaftet, 13 1952 hingerichtet. Die deutsche Wehrmacht vernichtet ein ganzes Dorf in der Ukraine und die Partisanen sehen vom anderen Flussufer aus ohnmächtig zu. Der israelisch-georgische Regisseur Roman Shumunov erzählt in Berenstein über das Leben des ukrainisch-jüdischen Partisanen Leonid Berenstein. Der Film mischt die Spielfilmsequenzen mit einem Interview, das Berenstein dem Regisseur noch kurz vor seinem Tod gab und in dem er auch die Szenen des Films kommentiert oder auch ergänzt. Dadurch entsteht ein komplexes und menschliches Bild eines jüdischen Partisanen, dem der wachsende Antisemitismus in der sowjetischen Armee durchaus bewusst ist. Gestorben ist er 2019, da war der russische Überfall auf die gesamte Ukraine nur schwer vorstellbar. Heute beeinflusse das natürlich den Blick auf den Film, sagt Bernd Buder.
Das ist ein Porträt eines Mannes, der ein Selbstverständnis hat, rotarm ist gewesen zu sein, Europa vom Faschismus befreit zu haben, Jude auch zu sein, aber auch Ukrainer und damals Bürger der Sowjetunion gleichermaßen. Das ist eine Existenz, die heute sehr gespalten sein wird. Es gibt ja viele Partisanen. Jetzt bei dem russischen Angriffskrieg gab es ja auch viele Überlebende, Holocaust-Überlebende, die ums Leben gekommen sind durch Raketenangriffe. Es gab auch ehemalige Partisanen, die ums Leben gekommen sind. Und für die ist es natürlich eine Wahnsinnsidentitätsfrage, wenn sie selber als jemand, der oder die gegen den Faschismus gekämpft hat, plötzlich von der politischen Propaganda als Nazi bezeichnet wird, weil sie Ukrainer sind.
Man kann die Filme über die Ukraine auf dem jüdischen Filmfest nur schwer anschauen, ohne an den gegenwärtigen Krieg zu denken. Sie verhandeln auf ganz unterschiedliche Weise Themen wie Angriffskrieg, Völkermord, Widerstand und Kollaboration. Dabei entspricht ihr vielschichtiger und komplexer inhaltlicher Ansatz auch einer gelungenen, originellen, künstlerischen Darstellungsform.
Das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg beginnt am nächsten Dienstag, das ist der 14. Juni, und endet am Sonntag darauf, also den 19. Juni. Programm und Tickets und auch Infos zu den Spielstätten finden Sie unter jfbb.info. Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg steht. jfbb.info. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Begriffe wie Torah, Tfilin oder Talmud sind nicht allen geläufig und daher werden wir Ihnen immer mal wieder hier im Programm jüdische Begriffe, Objekte oder jüdische Eigenarten vorstellen. Heute beginnt es, denn jetzt erklärt Ihnen Peter Kaiser, was es mit einem der eindrücklichsten Symbole zu tun hat, womit jüdisches Leben in Verbindung gebracht wird, dem Davidstern.
Willkommen in der Davidszitadelle. Wir sind hier im Turm, der heute ein Museum in Jerusalem ist. Wenn wir über Jerusalem sprechen, dann sprechen wir über eine lange, lange Geschichte, die über einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren reicht.
Immer weiter erklärt die Fremdenführerin den Besuchern in Jerusalem, was im Tower of David geschah, den König Herodes etwa im Jahr 24 vor Christus errichten ließ.
Er ließ drei große Türme errichten. Dieser hier war der sogenannte Fasael-Turm. Die Türme hatten die Namen seiner Frau, seines Bruders und seines Sohns.
Nur, Trotz des Namens Davids Zitadelle besteht hier kein Bezug zum König David. Die Namensgebung beruht auf einer fälschlichen Auslegung der Aufzeichnungen des jüdisch-hellenistischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus aus dem antiken Rom. Man folgerte, es handle sich beim Turm um die Reste jener Davidstadt, die jedoch südlich des Tempelberges damals lag. König David ist dennoch jeden Tag sichtbar, nicht nur mit dem Turm, sondern auch mit einem Zeichen, hebräisch Magen David, zu deutsch der Schild Davids, beziehungsweise der Davidstern ist weltweit das Symbol Israels.
Der Davidstern ist auch ein Symbol für das Judentum, was zurückreicht bis in die Antike. Also es finden sich auch in frühen Bodenmosaiken oft ein Davidstern in Verbund mit anderen Symbolen.
Miriam Goldmann ist Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Berlin.
Der Davidstern ist ein Symbol und dieses Hexagramm mit einer Spitze nach oben und einer anderen Spitze nach unten aus zwei Dreiecken ist ein weit verbreitetes Symbol in der Antike, was da noch gar nicht spezifisch jüdisch konnotiert ist.
Natürlich schwingt im Davidstern auch die antike Legende vom Hirtenjungen David mit, der im Zweikampf Goliath besiegte, den größten Krieger der feindlichen Philisterarmee. Eine Geschichte, die die Welt prägte.
Das ist das Geheimnis der schaffenden und geschaffenen Natur. Im Schilde Davids enthalten. Johann Wolfgang von Goethe in Naturae Naturantis et Naturatae Mysterium.
Die Bedeutung des Davidsterns als Symbol variiert. So kann das Symbol mit den ineinander verschränkten Dreiecken als Darstellung der Beziehung zwischen Menschen und Gott gedeutet werden. Die 12 Ecken des Davidsterns sollen die 12 Stämme Israels darstellen, die 6 Dreiecke des Symbols stehen für 6 Schöpfungstage und das große Sechseck mittig für den 7. Ruhetag, den Schabbat.
Als Hexagramm wird es als magisch verstanden und ist eben in vielen Kulturen zu finden.
In der hellenistischen Welt war das Hexagramm ein von Juden und Nichtjuden gern verwendetes Motiv. Im Frühmittelalter schrieben Juden, Muslime und Christen dem Hexagramm magische Kräfte gegen Dämonen und Feuer zu. Kirchengebäude und Bibelmanuskripte wurden mit dem Davidschild, der auch das Siegel Salomos genannt wurde, ausgestattet. Christliche und jüdische Unterschriften auf amtlichen Dokumenten wiesen oft das Hexagramm mit aus. Sogar die Bierbrauer haben das Zeichen für sich eingenommen.
Aber dann ändert es sich eben mit dem 19. Jahrhundert, dass man es hauptsächlich immer verbindet mit dem Judentum.
Auch auf der ältesten, unzerstört erhaltenen Synagoge in Europa, der Altneusynagoge in der Prager Josefstadt, ist ein Davidstern zu finden. Seit dem 14. Jahrhundert durfte die jüdische Gemeinde von Prag zum ersten Mal den Davidstern als Symbol in ihrem Banner bei öffentlichen Feierlichkeiten präsentieren. Von Prag aus verbreitete sich dann der Gebrauch des Hexagramms in ganz Europa.
Ungute Erinnerungen haben wir in Deutschland an den Judenstern des Nationalsozialismus natürlich, wo dann sogar noch ein J oder das Wort Jude reingeschrieben wurde, damit es auch wirklich jeder versteht, was es sein soll.
Mit der Staatsgründung am 14. Mai 1948 wurde der Davidstern zum Emblem der Nationalflagge Israels. Der Schild Davids ist auch im 21. Jahrhundert überall präsent, sagt Miriam Goldmann vom Jüdischen Museum Berlin.
Interessant ist vielleicht auch noch, dass in der Berichterstattung über Israel findet man erstaunlich viele Davidsterne auf den Covern. Wenn man sich das mal anguckt, ist das sehr auffällig.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.